Zuweisung aus der Psychiatrie. Patient kommt mit einem dekompensierten Dekubitus.
Fast Track, l'episodio 8. Gli argomenti sono oggi il shock settico, l'influenza e Marius racconta il lattato.
Wie Massimo so schön gesagt hat, geht es heute unter anderem um den septischen Schock. Außerdem hat Marius einen neuen Input für uns. Diesmal geht es um den Laborwert Laktat. Es geht danach weiter mit der schwierigen Frage in unserer neuen Rubrik 5 Fragen an. In diesen 5 Fragen klären wir, was ist gefährlicher, die Influenza oder der Männerschnupfen? Und zu guter Letzt unterhalten wir uns noch mit Tim über die neue Zeitschrift, die Notfallpflege. Wir sind Andi und Sebastian. Andi, was möchtest du uns so alles erzählen?
Was soll ich sagen? Ich wollte nochmal erinnern an die Umfrage. Die Umfrage läuft noch bis Ende des Jahres. Ihr könnt gern teilnehmen über die Homepage.
Über die Umfrage hatten wir schon einige inhaltliche Anfragen. Wir versuchen, die teilweise recht komplex waren, jetzt in der nächsten Zeit aufzugreifen, hoffen, dass wir euch so gut es geht, diese beantworten können.
Ja, genau. Schickt uns ruhig noch weitere Anfragen über Twitter, Facebook oder über die Homepage, das Kontaktformular. Wir werden die versuchen, dann in den nächsten Folgen mit reinzunehmen und zu beantworten, so gut wir es können.
Auch inhaltliche Vorschläge versuchen wir aufzugreifen. Da kamen doch schon recht interessante Inputs von euch. Vielen Dank dafür. Kurzen Rückblick auf die letzten Wochen. Andi, du bist auf dem Herbstsymposium in Solothurn von der Notfallpflege Schweiz gewesen.
Genau, ich war bei dem Herbstsymposium mit dem Thema kardiologische Notfälle. War sehr interessant eigentlich insgesamt. Kann ich eigentlich gut weiterempfehlen. Wir durften einen kleinen Stand machen, wie vielleicht manche von euch schon gesehen haben. Wir durften Flyer verteilen, einen Poster aufhängen und ein bisschen Werbung machen für unseren Podcast. Du warst ein bisschen weiter weg diese Woche.
Genau, ich war in Bremen auf dem Degina-Jahreskongress. Auch hier eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Vor allem der erste Tag sei da nochmal hervorzuheben, der von der Young Degina federführend von den Notfallmedizinern organisiert wurde. Ein ganz neues Format und es war wirklich hervorragend. Ich hoffe, dass es Ähnliches nochmal gibt und viele davon profitieren können. Auch hier sind wir ein paar Flyer losgeworden. Und konnten schon mal die ein oder anderen neuen Interviewpartner akquirieren.
Ja, dann würden wir eigentlich schon starten mit dem fachlichen Teil. Das erste Thema ist zum septischen Schock. Haben wir Martina und
Matthias
interviewt aus Berlin. Dazu muss ich leider noch die relativ schlechte Qualität entschuldigen. Es war ein Interview über Skype und die Aufnahme ist nicht ganz so gut, aber weil es inhaltlich, finde ich, recht gut geworden ist, würden wir es trotzdem ausstrahlen.
In den letzten Fast-Track-Folgen haben wir bereits über verschiedene Schockformen vorgestellt. Heute wollen wir die Serie jetzt mit dem septischen Schock mal fortführen. Und dazu haben wir Matthias und Martina als Gäste eingeladen. Die arbeiten in der zentralen Notaufnahme in der Charité in Berlin. Und Matthias hat unter anderem die fachliche Leitung der Weiterbildung Notfallpflege. Außerdem haben sie vor kurzem einen Artikel in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Die Notfallpflege zur Sepsis geschrieben. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wieso ist euch das Thema Sepsis wichtig?
Das Thema Sepsis ist uns wichtig, weil wir schon vor einigen Jahren gemerkt haben durch die tägliche Arbeit in der zentralen Notaufnahme, dass Patienten mit Sepsis oft nicht rechtzeitig erkannt werden. Also das Problem dabei ist, dass die Sepsis ein sehr hohes Mortalitätsrisiko hat, nämlich von 30-50%. 30% des Intensivetats gehen für die Sepsisbehandlung oder werden für die Sepsisbehandlung verwendet. Also es gibt ökonomische Faktoren und auch für das betroffene Individuum dramatische Folgen, wenn die Sepsis nicht adäquat behandelt wird. Und da die Pflegekräfte in der zentralen Notaufnahme die Ersteinschätzung machen, also den ersten Kontakt mit den Patienten haben, sind es auch genau die Personen, von denen es letztendlich abhängt, ob erkannt wird, dass es sich hier um eine Hochrisikosituation handelt, mit einem hohen Risiko für den Patienten und eine schnelle Behandlung benötigt. Das war unsere Herangehensweise.
Ich ergänze das
Nochmal ein bisschen, wir sind seit 10 Jahren MTS-Trainer, also wir schulen das Manchester Triage-System und waren vor ein paar Jahren nochmal an der Uni und haben unseren Bachelorabschluss gemacht und haben unsere Bachelorarbeit darüber geschrieben, ob die Sepsis im MTS den richtigen Stellenwert hat. Wir wussten natürlich, bevor wir diese Arbeit geschrieben haben, schon, dass sie das nicht hat, weil Sepsis-Patienten sind bis dato im MTS bis ganz nach unten, also bis in Stufe 4 oder 5, bis in Stufe 4 durchgerutscht und haben mit dieser Arbeit festgestellt, dass die Sepsis-Patienten natürlich nicht den richtigen Stellenwert haben, nicht in ihrer Klinikzeit richtig erst eingeschätzt werden. Ja, das haben wir festgestellt in unserer Arbeit und daraufhin sind wir eigentlich auch maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Sepsis-Verdacht in der Kategorie Orange im MTS aufgenommen wurde. Also wir haben der internationalen Konkurrenz mit unserer Arbeit und mit Herrn Gref aus Bonn sozusagen ja, bestätigt, dass, dass die Sepsis einen höheren Stellenwert haben muss. Das ist drin, der Sepsis-Verdacht.
Das heißt, Sepsis ist ja sehr zeitkritisch und deswegen kommt es auch sehr auf die Notfallpflege drauf an. Und was wir schnell reagieren, ist schnell erkennen, den Sepsis-Verdacht.
Genau. Im Zusammenspiel als komplettes Team, das ist nicht die Notfallpflege, die jetzt den Sepsis-Patienten rettet, so kann man es auch nicht sagen, aber die Personen, die als erstes den Patientenkontakt haben, sollten es merken, um den Prozess anzutriggern, der dann als Kaskade ablaufen muss, um den Patienten möglichst hohe Überlebenschancen zu geben. Und dazu gehören natürlich alle anderen beteiligten Berufsgruppen, besonders die Arztberufsgruppe.
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt nicht gemeint, wir allein als Notfallpfleger, aber wir sind halt mal die Ersten. Und oft führen wir mit der Triagierung, legen wir schon mal die erste Dringlichkeit fest in dem Ganzen.
Und es gibt ja auch Studien, die sagen, dass wenn die Pflege am Anfang des Prozesses schon mal erkennt, dass dann die Prozesse, die weiter folgen, auch viel schneller und viel effizienter sind.
Wie kommt es jetzt von einem einfachen Infekt über einen septischen Schock bis im schlimmsten Fall zum Multiorganversagen?
Das ist ein Prozess, der beginnt letztendlich mit einer lokalen Infektion. Nehmen wir als Beispiel beispielsweise eine Bronchitis, die sich weiterentwickelt, möglicherweise zu einer Pneumonie. Das ist dann im Anfangsstadium vielleicht noch ein lokaler Infekt, begrenzt auf das Lungengewebe, aber dann kommt der Punkt, wenn wir uns in Richtung Sepsis bewegen, dass der Infekt zu einem systemischen Syndrom wird. Das heißt, es kommt zu einer Keimverteilung im gesamten Körper. Und dann kommen die Pathophysiologie, die dann zum Tragen kommt, ist ein Prozess, der letztendlich bis zum septischen Schock sich weiter fortentwickelt. Wir haben einen inflammatorischen Stimulus, zum Beispiel durch ein bakterielles Toxin. Dieses triggert proinflammatorische Mediatoren, die auch als Zytokine bezeichnet werden, an. Und die machen eine Störung des Gleichgewichts des gesamten Systems, ähnlich wie bei der Gerinnung. Es führt dazu, dass die Gefäßpermeabilität verändert wird. Gleichzeitig führt es zu einer Dilatation von Arterien und Arteriolen. Es kommt zu einer Abnahme des peripheren Gefäßwiderstands. Das Herzzeitvolumen steigt im ersten Moment an. Diese Phase wird als warmer Schock bezeichnet. Das heißt, der Patient hat immer noch ein ausreichendes Herzzeitvolumen, um den Körper zu versorgen. Aber die kompensatorischen Faktoren kommen hier schon zum Tragen. Also wir sind sozusagen in der Phase kurz bevor der Schock dann auch über die Messwerte sichtbar wird. Und später nimmt dann das Herzzeitvolumen ab. Das hat zur Folge, dass der Blutdruck sinkt und dann sind wir in der Schocksituation. Und die Schocksituation führt letztendlich auch mit zum Multiorganversagen durch die nicht ausreichende Perfusion der Organe. Also verminderte Versorgung, sowohl mit Sauerstoff als auch mit Nährstoffen. Und gleichzeitig natürlich auch die Wirkung der Bakterien bzw. Toxine direkt an den Organen und möglicherweise noch Eiweißfällungsprodukte, die dann auch zu einem Nierenproblem führen können.
Im Zusammenhang mit der Sepsis spricht man ja oft auch vom SOFA-Score als Einschätzung. Könnt ihr das noch kurz erklären? Was ist der SOFA-Score?
Der SOFA-Score ist eigentlich ein Score, der für die Intensivstation entwickelt wurde und besteht aus 6 Kriterien. Da wird die Funktion der Lunge, der Niere, der Leber, des Herzkreislaufs, des Blutes und des zentralen Nervensystems beurteilt. Und man vergibt Punkte von 1 bis 4, je nachdem, wie schlecht oder wie gut die Funktion ist. Ich mache das mal einmal am GCS fest. Das Glasgow-Coma-Scale wird beurteilt, da bekommt der Patient einen Punkt, wenn er einen GCS von 14 bis 13 hat, 2 Punkte 12 bis 10 und 3 Punkte 9 bis 6 und unter 6 Punkte kriegt er 4, also kriegt er 4 Punkte. Mhm. So, also damit wird der SOFA-Score auf den Intensivstationen beurteilt. Das ist natürlich für uns in der Notaufnahme nicht zu erfüllen, der SOFA-Score, dazu haben wir viel zu wenig Zeit und deswegen hat man daraus den Quick-SOFA-Score gemacht mit einer Atemfrequenz größer gleich 22, mit einem Blutdruck kleiner gleich 100 Milliliter Hg und geht es unter 15. Ja, und das ist auch sind auch unter anderem die Kriterien, die beim MTS bei dem Sepsisverdacht hinterlegt sind.
Also ja, beim MTS in der Einschätzung orientiert ihr euch am SOFA-Score dann?
Genau, der Indikator Selbstverdacht ist mit den Q-Sofa-Kriterien hinterlegt und definiert. Also der Selbstverdacht hat diese drei Q-Sofa-Kriterien und wenn mehr als zwei davon zutreffen, dann ist der Indikator zutreffend. Die
Erstanschätzung. Okay, jetzt habe ich einen Patienten, der 2 oder 3 Q-Sofa-Punkte hat. Wie gehe ich weiter vor? Was muss ich tun?
Also ich würde gerne noch ergänzen an dieser Stelle, die Vergabe der Quick-Sofa-Punkte, also die Score-Punkte, bedeuten bei 2 Punkten ist das Risiko für ein schlechtes Outcome 6% und bei 3 Punkten 23%. Das ist jetzt immer noch weit weg von den Mortalitätsrisikozahlen von einer Quote von 30-50%. Also an der Stelle sehen, es ist kein sehr spezifischer Marker, aber es gibt einen ersten Eindruck und macht eine Wahrscheinlichkeitsabwägung. Man kann sagen, 2 oder 3 Quick-Sofa-Punkte bedeutet, dass eine Sepsis wahrscheinlich ist. Bei nur einem Punkt oder 0 Punkten ist sie nicht wahrscheinlich. Ja. Aber trotzdem noch möglich. Also es ist kein eindeutiger Marker, aber richtungsweisend.
Ja, also eine schnelle Eisreinschätzung, oder? Ich habe einen Verdacht.
Genau. Das sind alles Kriterien, die eigentlich bis auf die Blutdruckmessung durch eine Pflegekraft, man braucht lediglich eine Uhr und ein Blutdruckmessgerät, um Atemfrequenz, Blutdruck und GCS festzustellen. Also das ist immer mit geringem apparativem Aufwand außerhalb einer Intensivstation möglich und damit auch in der Notaufnahme im Erstkontakt mit dem Patienten am Eingang sozusagen.
Wie wichtig ist das Volumenmanagement bei so einem Patienten?
Das Volumenmanagement ist ein bisschen typisch zu betrachten. Es gibt einmal die Festlegung auf 30 Milliliter Bolusgabe pro Kilogramm Körpergewicht. Aber nehmen wir jetzt mal jemanden, der ein Gewicht von 80 Kilo hat, das wäre jetzt noch nicht übertrieben, dann sind wir bei 2,4 Liter als Bolusgabe. In der Mehrheit der Fälle, wenn der Patient in einer Schocksituation ist, ist das auch richtig. Auch in unserer praktischen Erfahrung erleben wir oft, dass 3, 3,5, 4 Liter die Menge sind, die der Patient erstmal benötigt, um wieder eine Urinausscheidung danach zu haben, wenn man bilanziert. Das heißt, dieser Mangel war wirklich da. Wenn wir diesen Patienten betrachten, der schon Lungenödem hat, möglicherweise, und vielleicht auch noch periphere Ödeme, da könnte eine so hohe Volumengabe als Bonus kontraproduktiv sein. Also es ist eine Menge, die man annimmt, aber man muss natürlich die begleitenden Faktoren an dieser Stelle berücksichtigen. Entscheidend ist noch, dass entweder wir von einer Hypotension aus, also eine Hypotension messen, oder der Laktatspiegel über 4 Millimol pro Liter ist. Das ist sind die Eckpunkte für die Volumengabe.
Wenn das vorliegt, würdet ihr praktisch diese Menge geben.
Genau, wenn das vorliegt, würde man diese Menge geben, beziehungsweise die Bonusgabe vielleicht zeitlich ein wenig in die Länge strecken, um zu gucken, ob der Patient dann ausscheidet oder man vielleicht dann hat, die Ödeme nicht noch schlimmer werden zu lassen. Die Volumengabe ist eins der Sepsis-Bundles, eine der Maßnahmen des One-Hour-Sepsis-Bundles, also der Maßnahmen, die innerhalb der ersten Stunde passieren sollten, um die Überlebenswahrscheinlichkeit des Patienten zu erhöhen, also Volumen Blutgabe. Dazu gehört auch noch die Abnahme von 2x2 Blutkulturen vor der Antibiotikagabe, die Entscheidung für ein Weitspektrum-Antibiotikum, je nachdem, ob der Patient, also die Lokalisation des Infektionsherdes ist, beziehungsweise was die Leitlinie dazu sagt, und da darf man auch noch entscheiden, ob es ambulant erworben ist oder in einem klinischen Setting. Dann muss man noch eine vasopressorische Therapie in Betracht ziehen beim Mitteldruck unter 65 mm Hg, weil ich Katecholamin habe. Der Plasmalaktatspiegel muss auch bestimmt werden, das hatten wir ja oben schon bei der Blutgabe als Kriterium, aber auch es muss eine Verlaufskontrolle erfolgen, wenn er über 2 mm initial war, um zu gucken, dass wir über die Blutgabe auch das Laktat beherrscht bekommen und senken können. Mhm. Wenn wir schon beim Sepsis behandeln.
Das wäre dann praktisch die Golden Hour, so habe ich es mal gelernt.
Genau, Golden Hour, also die Maßnahmen, die innerhalb der ersten Stunde, der Golden Hour auf Sepsis, die gibt es ja auch für Trauma, also wo die Überlebenswahrscheinlichkeit signifikant nachvollziehbar im Rahmen von evidenzbasierter Medizin auch nachweisbar höher ist, wenn man diese Maßnahmen innerhalb der ersten Stunde vornimmt.
Dann würde ich gerne noch auf eine spezielle Infektion eingehen. Wie ist es mit der Meningitis? Wenn ich einen Patienten habe, bei dem Meningitis-Verdacht besteht.
Ja, wir können ja mal ein Fallbeispiel konstruieren, oder letztendlich ein Echtfall dahinter. Ein junger Mann, der aus einer Arztpraxis mit dem Rettungsdienst gebracht wird, der somnolent ist, nicht mehr richtig ansprechbar ist, eine Fluchtgeschichte hinter sich hatte, ganz kurze Zeit erst in Berlin angekommen war, dann immer tiefer in Richtung Koma sich bewegte, deutlich Fieber hatte. Hierbei ist es wichtig, die Idee zu haben, A, das handelt sich hier um wahrscheinlich ein infektiöses Geschehen und dann auch noch die Idee ist, könnte sich um eine Meningitis handeln, also eine Meningokokken-Sepsis war letztendlich auch bei diesem Fallbeispiel die abschließende Diagnose. Mhm. Zusätzlich zu den Maßnahmen des Sepsis-Behandels kommt dann noch dazu, dass wir als Pflegekräfte natürlich auch schon beim Erstkontakt die Idee haben müssen, dass möglicherweise die Isoliermaßnahmen hier sinnvoll sind, um das Personal aller beteiligten Berufsgruppen oder auch anderen Patienten davor zu schützen, dass man die mit der Meningitis ansteckt. Weil ja bei einer bakteriellen Meningitis doch ein deutlich hohes Risiko hat.
Also das heißt Isolationsmaßnahmen dann?
Isolationsmaßnahmen. Nie zu denken, frühzeitig. Und das betrifft natürlich auch Patienten, die mit Sepsisverdacht kommen, aber gleichzeitig schon multiresistente Keime haben. Da muss man gewinnend daran denken, dass man diese Isolationsmaßnahmen vornimmt. Und andersherum gesehen gibt es natürlich auch immunsupprimierte Patienten, die ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Infektion und letztendlich auch für eine Sepsis haben, die man dann möglicherweise wegen ihrer Immundepression auch schützen muss vor der Kontamination wieder anderen.
Also die Umkehrisolation dann auch.
Isolierung, genau. Das sind sozusagen die Maßnahmen, die da in Betracht zu ziehen sind. Und das finde ich günstigerweise, auch wenn die Notfallpflegekräfte das schon bei der Erstkontaktsituation, bei der Ersteinschätzung mit berücksichtigen, um dann die entsprechenden Prozesse anzutriggern.
Jetzt nochmal zur Notfallpflege an sich. Wie würdest du die wichtigsten Maßnahmen jetzt oder Aufgaben der Notfallpflege selbst zusammenfassen? Bei Verdacht auf eine Sepsis.
Ja, also die wichtigsten Aufgaben der Notfallpflege, und ich würde so weit gehen zu sagen, wir haben in Deutschland ja diese Tracer-Diagnosen, also Diagnosen, weil die klar ist, es gibt ein hohes Risiko für den Patienten, es gibt Leitlinien und es gibt die vorherrschende Überzeugung, dass das Zusammenspiel der Präklinik und Klinik, also Rettungsdienst, Notarzt und alle Berufsgruppen in der Klinik, wenn das Zusammenspiel in die Koordination gut klappt, der Patient eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, mit einem positiven Outcome daraus zu kommen. Dazu gehört der Herzinfarkt, dazu gehört aber auch die Sepsis, dazu gehört das schwere Schädel-Hirn-Trauma und Schlaganfall. Genau. Das sind alles Diagnosen, bei denen wir handeln müssen. Und ich erwarte eigentlich nicht nur von den Notfallpflegekräften, die Fachweiterbildung haben, sondern von allen, die in der Notaufnahme arbeiten, bei diesen Tracer-Diagnosen die Maßnahmen zu beherrschen. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Sepsis und vielleicht auch zum sepsischen Schock. Bei einem solchen Patienten beginnt der Prozess mit der Ersteinschätzung durch die Pflegekraft, die ihn annimmt. Hier ist zu erwarten, dass die Fähigkeit ist, die Krieg-Sofa-Kriterien in Betracht zu ziehen, die Ersteinschätzung richtig vorzunehmen.
Was natürlich auch ganz oft damit zu tun hat, dass es eine richtige Übergabe und eine standardisierte und konsequente Übergabe stattfindet, weil GPS beim Patienten zu beurteilen, der ja, aus der Einrichtung um die Ecke kommt und der vielleicht auch noch eine Demenz dazu hat, ist gar nicht so einfach. Also da müssen wir schon ganz gute und viel Information haben, damit der Bewusstseinszustand richtig beurteilt. Also deswegen finde ich, zu der Ersteinschätzung muss auch eine standardisierte Übergabe gehören, wo bestimmte Kriterien einfach abgebracht werden.
Wir erweitern mal an dieser Stelle den Begriff Präklinik hinein in die stationären Pflegeeinrichtungen, Pflegeheime, wo Patienten betreut werden. Und natürlich kann auch ein Patient mit einer Demenz ein akutes Delir haben, was durch eine Sepsis verursacht ist. Und das zu erkennen, ist eine echte Herausforderung. Ja. Das wissen wir, aber es wäre natürlich hilfreich für den Patienten, wenn man es an dieser Stelle differenziert dargestellt bekommt, dass er zwar dement ist, aber seine kognitiven Fähigkeiten, meinetwegen seit gestern oder heute Morgen, nochmal deutlich verschlechtert sind, was für ein akutes Delir spricht. Dann ist der ECS-Wert, der war zwar immer niemals 15, weil er nie richtig orientiert war, aber dann ist diese Veränderung durch die Sepsis bedingt erkennbar und abbildbar.
Also ich finde, gerade in diesem Punkt muss das Wissen um die Sepsis und der Kriterien, die eine Sepsis bestimmen lassen, aus der Klinik raus in die Präklinik und vor allem auch in die Pflegeeinrichtung. Also ich finde, auch die müssen dort wissen, die Pflegekräfte, ja, woran erkenne ich eigentlich, dass ein Patient septisch wird. Kann ich das eigentlich auch richtig dem Krankentransport oder dem Rettungsdienst übermitteln, damit der das dann in der Klinik weitergibt. Also das ist schon, finde ich schon, ist ein sehr schwieriges Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde noch ergänzen, die Eingangsfrage zu diesem Themenkomplex war ja, was ist die Aufgabe der Pflegekräfte in der Notaufnahme im Zusammenhang mit Sepsispatienten und septischem Schock? Zusätzlich zu der Ersteinschätzung und der Übergabeproblematik, die Martina eben dargestellt hat, kommt natürlich noch die Sepsis-Wandel-Maßnahmen zu beherrschen. Unser Patient 1-2, möglichst 2 großlumige Zugänge braucht, ist eigentlich klar. Und wenn die Vorgaben in der Klinik so gelöst sind, dass die Pflegekräfte mit einer globalen Anordnung bestimmte Maßnahmen am Patienten vornehmen dürfen, wenn sie bei der Ersteinschätzung zu bestimmten Ergebnissen, sprich Indikatoren, kommen, dann lässt sich das ja so lösen, dass der Arztkontakt innerhalb der 10 Minuten bei Stufe 2 Orange oder auch bei Emergency Salivary Index über die Hochrisikosituation wäre es auch Stufe 2, also identisches Ergebnis, könnte auch in den 10 Minuten schon durch pflegerisch begonnene Maßnahmen das Richtige getan werden, auch bevor die ärztlichen Kollegen dann innerhalb der 10 Minuten dazustoßen. Das wäre so der Wunsch, dass das funktioniert.
Ja, und dann im weiteren Sinn eigentlich noch, würde ich jetzt noch sagen, Überwachungsplatz, oder? Sicherer Monitor?
Genau.
Und frühzeitig an eine Arterie denken, wenn ich brauche regelmäßiges Laktat, ich brauche eine Blutdruckmessung.
Ja, wobei das natürlich wieder von den Klinik-Besonderheiten abhängt. Wenn die Fachexpertise für das Legen einer arteriellen Sonde in der Notaufnahme nicht unbedingt vorhanden ist, dann ist das nicht das, was den Patienten rettet.
Ja.
Wer eine Arterie liegt, sollte es beherrschen und das ungeübt am Fall dem Sepsispatienten zu üben, könnte auch eher negative Folgen haben, ohne so den erkennbaren Blutdruckmessung. Ist auch ganz normal über die Manschette erstmal möglich und die Blutentnahme natürlich auch durch jeden Zugang. Dass der Patient davon profitiert, wenn wir eine Arterie haben und auch einen zentralen Zugang im Verlauf gelegt wird, ist das richtig, aber ob das jetzt in der Notaufnahme unbedingt passieren muss oder dann auf der Intensivstation passieren kann, ist Setting abhängig. Das hängt davon ab, wie gut ist das Personal ausgebildet, wie sind die Kapazitäten, wie ist der Personalschlüssel. Und dann kann man natürlich viel machen. Aber wenn der Personalschlüssel nicht so ist und auch die Qualifikation nicht ausreicht, dann während die initialen Maßnahmen des Sepsis Auer 1 Bandes eigentlich die wesentlichen Maßnahmen, die umzusetzen sind. Und natürlich auch initialen Überwachungsplatz mit zentralem Monitoring, dass man diesen Patienten auch eindeutig überwacht bekommt, ob das schon in der Notaufnahme.
Ja. Ja. Also ja, Arterie war jetzt, vielleicht ist es auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Bei uns war jetzt zum Beispiel, bei uns wird man in so einem Fall eine Arterie legen.
Ja, das hängt auch immer ein bisschen davon ab, ist die Notaufnahme Anästhesie geführt, haben wir Intensivpersonal, auch Ärzte mit Intensiverfahrung, dann ist das mit einer Arterie schnell gemacht. Ne?
Ja.
Ist das nicht so gegeben und dann ist die Mehrheit des Assistenzarztpersonals noch nicht intensiv erfahren, dann würde ich die Arterie nicht als entscheidendes
nicht entscheidend natürlich, ja.
Notaufnahme sehen. Deswegen habe ich das eben so dargestellt. Aber man kann es machen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn sich dann viele Maßnahmen leichter umsetzen lassen. Auch die kontinuierliche Messung ist dann verloren.
Ja, ich glaube, dann bin ich schon durch mit meinen Fragen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke, gerne. Und auch danke für die Möglichkeit, an dem Podcast teilzunehmen. Uns hat die initiale Idee sehr gut gefallen, neben der neuen Zeitschrift, die sich direkt an die Notfallpflege wendet, noch einen Podcast zu initiieren, wo wesentliche Themen den Kolleginnen und Kollegen nahegebracht werden.
Kommen wir dann direkt zum nächsten Punkt. Marius stellt uns das Laktat vor.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Was soll eigentlich dieser Laborwert? Nachdem wir uns im letzten Podcast mit dem Troponin beschäftigt haben, geht's heute ans Laktat. Den meisten von euch ist sicherlich bewusst, dass Laktat grob vereinfacht ein Marker für einen Schockzustand ist, wobei Schock als Diskrepanz zwischen Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot im Gewebe definiert wird. Eigentlich könnte man hier auch schon wieder aufhören, denn verschiedene Studien haben den Zusammenhang zwischen erhöhtem Laktat und Mortalität solide aufgezeigt. Zum Beispiel steigt bei Infektionen ab einem Laktat von 4 Millimol pro Liter die Mortalität von 5% auf 36%. Auch konnte gezeigt werden, dass der Rückgang des Laktats im Rahmen der Schocktherapie ein prognostischer Marker ist. So überlebten in einer anderen Studie alle untersuchten Traumapatienten, deren Laktat innerhalb 24 Stunden normalisiert war. Blieb das Laktat länger als 48 Stunden erhöht, so sank die Überlebenswahrscheinlichkeit auf magere 15%. Entsprechend hat sich das Laktat als klinischer Marker in den letzten 10 Jahren etabliert. Insbesondere, weil der Wert seit dieser Zeit innerhalb weniger Minuten in der Blutgasanalyse gemessen werden kann. Zuvor musste die Laktatprobe auf Eis ins Zentrallabor gebracht werden, was zur Beurteilung kritischer Patienten einfach zu lange dauerte. Doch warum steigt der Laktatspiegel im Blut? Auch hier müssen wir das Biochemiebuch aufschlagen, was ich zugegebenermaßen für diesen Beitrag ebenfalls tun musste. Im gesunden Körper besteht grundsätzlich ein Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau der Metaboliten. Störungen entstehen dann, wenn entweder zu viel produziert oder zu wenig abgebaut wird. So ist das auch beim Laktat. Das Laktat ist das Salz der Milchsäure, welche von Zellen zur anaeroben Energiegewinnung benutzt wird. So leben zum Beispiel Erythrozyten vom Laktatstoffwechsel, da sie keine Mitochondrien haben und somit auch keinen aeroben Zuckerstoffwechsel betreiben können. Praktisch alle anderen Gewebe im Körper gewinnen ihre Energie dagegen normalerweise unter Sauerstoffverbrauch aus Glucose. Wer einmal in den Genuss kam, den Citratzyklus auswendig lernen zu müssen, der erinnert sich vielleicht noch daran, dass aerob auf diese Weise aus einem Molekül Glucose 25 Moleküle Adenosintriphosphat, ATP, für die Zelle bereitgestellt werden können. Diese werden dann zu Wasser und CO2 verbrannt, unter großem Energiegewinn. Erhält eine Zelle nun nicht mehr genügend Sauerstoff für diese Reaktion, so stellt sie um auf den anaeroben Stoffwechsel, wo aber aus dem gleichen Glukosemolekül nur noch zwei ATP entstehen. Das Verstoffwechseln von Laktat ist also in gewissem Maße ein Notstromaggregat des Stoffwechsels, um in Extremsituationen noch ein bisschen zusätzliche Energie bereitstellen zu können. Bei maximalen Anstrengungen wie bei einem 400-Meter-Sprint konnte bei Sportlern kurzzeitig ein Spitzenlaktat von 35 Millimol pro Liter gemessen werden. Und genau hier liegt wiederum das Problem. Eine gesunde Person kann zwar bis zu 500 Millimol Laktat pro Stunde abbauen, wenn aber Leber und Niere durch andere Prozesse geschädigt werden, wie zum Beispiel im Rahmen einer Sepsis, dann sammelt sich das Laktat an. Zudem entstehen massig H+-Ionen, welche nur aerob recycelt werden können. Diese senken dann zusätzlich den pH-Wert des Blutes ab. Unterhalb eines pH von 7,0 verschiebt sich das chemische Gleichgewicht so, dass die Leber gar kein Laktat mehr abbauen mag und selber eher Laktat produziert als recycelt. Entsprechend besteht das Problem der Laktatazidose eigentlich aus zwei Molekülen, dem Laktat und den H+-Ionen. In der Blutgasanalyse zeigt sich das durch die Erniedrigung des Bicarbonats, welches als Puffer für die H+-Ionen verbraucht wird. Neben einer Hypoxie von Geweben kann folglich auch eine gestörte Metabolisierung bei Leber- oder Nierenschäden eine Laktatazidose auslösen. Der Organismus gerät hier schnell in einen Teufelskreis. Auch bei guter Sauerstoffversorgung können verschiedene Substanzen den Metabolismus so stören, dass eine Laktatazidose entsteht. So zum Beispiel Metformin, Alkohol, antiretrovirale Medikamente, Kokain, Simvastatin, Salicylate oder das häufig gebräuchliche Paracetamol. Doch was sind die klinischen Zeichen der Laktatazidose? Bekanntermaßen sind sie ziemlich unspezifisch. Tachykardie, Tachypnoe, Bewusstseinsminderung bis hin zum Koma. Ein relativ typischer klinischer Befund hingegen ist die kussmaulsche Atmung mit ihren normal schnellen, aber sehr tiefen Atemzügen. Am Ende kommen wir wie immer zur Frage, wie dieser Laborwert nun von konkretem Nutzen in der Beurteilung unserer Patienten ist. Die Antwort ist eigentlich einfach. Wir setzen ihn wie all unsere Untersuchungsbefunde in den Gesamtkontext. Sehen wir ein erhöhtes Laktat, so sollten die Alarmglocken klingeln. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass eine Erhöhung des Laktats oft erst eintritt, wenn der Metabolismus bereits dekompensiert ist. So kann zum Beispiel bei einer kompletten Darmischämie das Laktat im Blut normal sein, weil dieses ja gar nicht aus den ischämischen Darmschlingen abfließen kann. Wenn dann unsere Schocktherapie zu wirken beginnt und der Kreislauf sich verbessert, wird zunächst eine große Menge Laktat anfluten und uns kurzzeitig vielleicht den Eindruck geben, es gehe dem Patienten eher schlechter als besser. Auch hier weisen Verlaufswerte aber meist in die richtige Richtung. Um zurückzukommen zur klinischen Konsequenz. Das Laktat ist nicht genügend sensitiv oder spezifisch, um uns zu sagen, warum der Patient schwer krank ist. Aber es sagt uns innerhalb weniger Minuten nach der Blutentnahme, dass der Patient wahrscheinlich schwer krank ist. Und das ist sicherlich ein guter erster Schritt.
Im nächsten Interview mit Benedikt Wickli geht es nicht nur um die Frage, was gefährlicher ist, die Influenza oder der Männerschnupfen, sondern wir gehen auch ein wenig den Impfmythen bezüglich der Influenza-Impfung auf den Grund und erhalten doch noch einige interessante Hintergrundinformationen. Los geht's.
So, die Influenza-Saison steht ja mal wieder vor der Tür. Dazu würden wir heute Benedikt Wickli interviewen als Infektiologe oder Oberarzt in der Infektiologie im Kantonsspital Baden. Hallo Benedikt.
Hallo.
Ich bin eigentlich nie krank und habe eigentlich nie Erkältungen. Warum sollte ich mich trotzdem gegen Influenza impfen lassen?
Ja, das Argument hören wir natürlich öfters und ich meine, es gibt natürlich verschiedene Gründe, das trotzdem zu tun. Gerade auf dem Notfall oder generell im Gesundheitswesen, das sind natürlich immer verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich immer der Aspekt des Eigenschutzes. Das heißt, man schützt sich selber vor der Influenza, vor der Grippe, wenn man sich impfen tut. Das hat einen persönlichen Vorteil, man wird nicht krank, muss nicht irgendwie über mehrere Wochen das Bett hüten. Das andere hat natürlich ein bisschen den solidarischen Aspekt, dass man vor allem, wenn man im Gesundheitswesen arbeitet, auch Kontakt hat mit kranken Patienten, möglicherweise immunkompromittierten Patienten, und dass man diese auch vor einer Ansteckung schützt. Also man verhindert sozusagen die Übertragung der Grippe von einem selbst auf kranke Patienten. Der sogenannte Herdenschutz im weitesten Sinn.
Mhm. Was man immer wieder hört, wenn ich mich impfen lasse, werde ich selbst krank. Was hältst du von der Aussage?
Ja, nicht sehr viel. Das Argument hören wir immer wieder. Es gibt immer wieder Leute, die dieses Argument bringen. Sie hätten noch nie so eine starke Grippe gehabt oder waren noch nie so krank wie in dem Jahr, wo sie sich Grippe impfen haben lassen. Schlussendlich ist nicht wahnsinnig viel dran an dem Argument. Meistens findet die Grippeimpfung im Winter statt oder beziehungsweise zu einem Zeitpunkt, wo sowieso viele respiratorische Viren umhergehen und man halt einfach öfters krank wird. Das hat überhaupt nichts mit der Grippe zu tun, das muss man klar auseinanderhalten. Dagegen nützt die Grippe auch nichts. Und das andere ist natürlich, dass auch die Grippeimpfung eine gewollte Impfreaktion auslösen kann. Das ist Absicht der Impfung, dass das Immunsystem reagiert. Und da kann man manchmal so ein bisschen abgeschlagen reagieren. Gewisse Prozentzahl, ich glaube so ungefähr 5%, entwickeln tatsächlich auch Fieber. Das ist einfach eine normale Immunreaktion und ist keine Grippe in dem Sinn. Das ist eigentlich eine gewollte, provozierte Reaktion vom Körper.
Kennst du noch andere Mythen in Bezug auf Impfung?
Oh, wo soll ich anfangen? Ja, es gibt einige Sachen. Natürlich etwas, das sich hartnäckig hält, ist, dass die Grippeimpfung ja gar nicht so viel nützt oder dass die gar nicht wirkt. Das beruht halt ein bisschen darauf, dass die Grippeimpfung ja von Jahr zu Jahr sozusagen neu gemacht wird. Das ist immer eine Voraussage von den Grippeviren, die möglicherweise kommen werden. Und da besteht natürlich das Risiko, dass die Impfung manchmal nicht wirkt, weil einfach die Voraussage falsch war. Das passiert zum Glück relativ selten, allerdings ist das auch schon vorgekommen und in diesen Jahren wirkt die Impfung dann halt einfach schlecht. Inzwischen sind wir zumindest hier im Kantonsspital in Baden dazu übergegangen, einen Vierfachimpfstoff zu verwenden, was die Abdeckung auf die möglichen verschiedenen Viren ein bisschen besser macht. Im Normalfall wirkt die Grippeimpfung etwa bei 70% von allen, die sich impfen lassen wollen. Das ist nicht 100%, es ist nie 100%, aber es ist doch immerhin deutlich besser, als wenn man sich nicht impfen lässt.
Dann gibt es ja in Abgrenzung zur Grippe, gibt es ja noch den Männerschnupfen, der ja mit mindestens genauso viel Leid verbunden ist. Wie kann ich denn die Influenza von dem Männerschnupfen unterscheiden?
Ja, der Männerschnupfen ist natürlich eine sehr schwere Erkrankung, die muss man auch unbedingt unterscheiden. Von der Grippe, das einen komplett anderen Behandlungsansatz hat. Wir am Kantonsspital Baden, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil das kommen wird, haben sogar in den kommenden Antibiotika-Empfehlungen, die kommen werden, nächstes Jahr ein spezielles Kapitel für den Männerschnupfen eingerichtet, die dieses Thema behandelt. Unterscheiden kann man den Männerschnupfen vor allem dadurch, dass natürlich ausschließlich Männer betroffen sind. Ein typisches Merkmal ist die Begleitung von weiblichen Personen, sei es Mutter, Großmutter, Freundin, und ein äußerst reduzierter und leidender Anblick, der sich vor allem durch gutes Zureden oder heiße Getränke dann bessern lässt.
Aber die Influenza ist wahrscheinlich im Endeffekt dann doch noch ein bisschen gefährlicher wie der Männerschnupfen, nehme ich.
Der Männerschnupfen hat natürlich einen extrem hohen Leidensdruck und ist vor allem auch für die begleitenden Personen und das Umfeld anspruchsvoll, aber schlussendlich bleibt die Influenza natürlich viel die gefährliche Erkrankung, die es tatsächlich auch zu unterdrücken gilt und weshalb es sich auch immer lohnt, sich zu impfen. Vielleicht noch ein Nebensatz, was wenig bekannt ist: je häufiger man sich impft gegen die Influenza, desto häufiger, desto besser ist man auch geschützt gegen Stämme, die nicht in der aktuellen Impfung abgedeckt sind. Also es gibt so eine Art ein Shift im immunologischen Gedächtnis, wo dann auch Stämme erkannt werden, die nicht geimpft werden.
Alles klar. Vielen Dank, Benedikt.
Sehr gerne.
Zum Abschluss haben wir noch ein Interview für euch, das Sebastian geführt hat mit Tim Halfen über die neue Zeitschrift Die Notfallpflege.
So, ich bin heute in Bonn zum ersten Mal auf Reisen für ein Interview. Und zwar befinde ich mich im Luri Verlag und bei mir sitzt Tim Halfen. Tim, du bist Redaktionsleiter der Zeitschrift Die Notfallpflege. Eine Zeitschrift, die sich an Notfallpflegende und an Rettungssanitäter richtet. Wie kam es dazu? Die Zeitschrift ist jetzt bisher einmal erschienen, beziehungsweise die zweite Ausgabe steht kurz vor den Startlöchern. Was war eure Motivation, so eine Zeitschrift zu veröffentlichen?
Ja, also erstmal hi, schön, dass du hier bist. Wie kam es dazu? Wir haben, beziehungsweise genau genommen ich, war auf dem ZNA-Symposium in NRW, das muss 2015 gewesen sein, und habe einen Vortrag gehalten und bin da mit ganz vielen Kollegen aus dem Bereich auch in Kontakt gekommen. Und mir fiel da nochmal auf, wie speziell wir in der Notfallpflege eigentlich sind. Also wir gehören weder richtig zur Anästhesie noch richtig zur Intensivpflege. Und viele Kollegen haben mir da das wieder gespiegelt, was ich mir auch die ganze Zeit schon dachte. Es gibt eigentlich kein richtiges Medium, wo unsere aktuellen Sachen aufgearbeitet werden. Dinge, die für uns in der Notaufnahme interessant sind. Wir mussten uns immer bis jetzt Sachen aus den Intensivmagazinen zusammensuchen und Intensivbüchern oder halt bei den Kollegen vom Rettungsdienst, aber niemand hat uns angesprochen. Ja, und so ist die Idee gewachsen.
Spannend. Was ist euer Ziel? Was möchtet ihr genau erreichen mit der Zeitschrift?
Ja, also ich glaube, das größte realistische Ziel ist auf jeden Fall, dass wir mit unserem Magazin einen großen Teil oder einen Teil an der Professionalisierung dieses Bereiches mit bewerkstelligen und dass wir möglichst viele Leute erreichen und dass, wenn die Leute unser Magazin lesen, dass für jeden was dabei ist.
Wie oft erscheint das Heft denn?
Dreimal im Jahr.
Dreimal im Jahr und wie kann ich es erwerben?
Am besten über unseren Online-Shop auf www.dienotfallpflege.de. Da kann man sowohl die Abos als auch die Einzelmagazine kaufen.
Jetzt habe ich schon kurz erwähnt, dass bald die zweite Ausgabe erscheint.
Ja.
Kannst du uns schon so ein bisschen verraten, was sind Schwerpunktthemen jetzt der zweiten Ausgabe, aber vielleicht auch nochmal einen kleinen Rückblick, was waren die Schwerpunktthemen der ersten Ausgabe?
Fange ich mal mit der ersten Ausgabe an. In der ersten Ausgabe ging es um neurologische Notfälle. Da wirklich der Schwerpunkt, mal ein bisschen das Repertoire der Neurologie wiederzuspiegeln, welche Notfälle wir da in der Notaufnahme so haben. Unter anderem Patienten mit akuten Hirndruckzeichen, Patienten mit Schlaganfällen zu versorgen. Auch ein bisschen um die logistischen Dinge bei neurologischen Patienten in der Notaufnahme. In der zweiten Ausgabe jetzt geht es um das eigentlich allseits präsente Thema der Sepsis und vor allem des septischen Schocks. Zum einen, was ist der septische Schock überhaupt, was passiert da und was haben wir Notfallpflegenden zu tun, wenn wir einen Patienten mit einem Sepsisverdacht haben, was ist so die Kaskade, die da bestenfalls ablaufen sollte.
Sehr spannend, ein bisschen davon könnt ihr ja auch in unserem Podcast schon mal nachhören. Passt vielleicht ergänzend sehr gut zusammen. Aber jetzt möchten wir den Hörern natürlich noch was Besonderes bieten. Kannst du uns auch schon so einen kleinen Ausblick auf kommende Ausgaben geben?
Auf jeden Fall. Letztendlich sind wir sage ich immer, auch sehr, sehr offen für Anregungen. Also wer mal Wünsche hat und sagt, das fänden wir mal ein sehr cooles Thema, freuen wir uns immer über Input und kann man auch über unsere Internetseite uns mitteilen. Die nächste Ausgabe, die jetzt nach der zweiten kommen wird, also die dritte, wird das Thema Ersteinschätzung haben. Da ist ja auch viel in Bewegung. Da werden einerseits die aktuell validierten Systeme, die in Deutschland eingesetzt werden, vorgestellt und welche Möglichkeiten die haben. Aber auch das große Thema SMED, also schnelle medizinische Einschätzung in Deutschland, wird nochmal ein bisschen genauer beleuchtet und fachlich aufgearbeitet.
Ich bin gespannt, freue mich drauf.
Ja, ja.
Wer sind neben euch denn überhaupt so die Autoren der Artikel?
Autoren arbeiten wir mit vielen freien Autoren. Es ist immer relativ wichtig, dass wir einen hohen Praxisbezug haben, also Kollegen, die auch wirklich in der Notfallpflege noch tätig sind. Hauptsächlich in der Redaktion arbeiten mein Kollege, der Herr Alvarez, und ich. Und im wissenschaftlichen Beirat können wir auf die Kollegen von der Deutschen Funktionspflege, die Frau Glien, zurückgreifen. Wir haben den Patrick Dormann und die Katrin dabei vom Aktionsbündnis Notfallpflege und noch viele, viele andere, die jetzt zu weit führen werden. Aber insgesamt versuchen wir eigentlich aus allen politischen Lagern und allen pflegerischen Lagern jemanden dabei zu haben.
Und wenn du jetzt mal zurückblickst, die erste Ausgabe ist, glaube ich, im April, Mai erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war die Resonanz auf die erste Ausgabe? Kannst du sagen, was schon gut läuft? Kannst du Punkte ansprechen und du sagst, hey, das müssen wir noch ein bisschen anpassen oder habt ihr schon angepasst?
Ja, grundlegend war die Resonanz erstmal gut, also sehr gut sogar. Uns haben viele Nachrichten oder auch Gespräche direkt erreicht von Kollegen, die super fanden, dass es überhaupt so ein Produkt gibt. Vor allen Dingen, weil es noch kein anderes gibt. Was wir besser machen können, ist auf jeden Fall, unser Motto ist von der Pflege für die Pflege. Das war in der ersten Ausgabe noch nicht so stark vertreten. Da haben wir jetzt nachgelegt in der zweiten Ausgabe und versuchen das noch stärker zu machen. Und sonst versuchen wir einfach unser Repertoire zu erweitern, um wirklich dafür zu sorgen, dass für jeden was dabei ist.
Jetzt sind wir schon fast am Ende. Nutzt doch nochmal kurz die letzte Frage, den letzten Aufruf. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Quasi nochmal so die Möglichkeit für dich, die Werbetrommel zu rühren.
Die Werbetrommel, ja. Also wir würden uns natürlich freuen über jeden, der unser Projekt unterstützen möchte. Auf der einen Seite redaktionell, weil nur wenn es genug Leute aus unserem Berufsbild gibt, die in dem Bereich was machen, können wir uns professionalisieren. Und zum anderen lebt das Magazin natürlich von seinen Kunden, mehr oder weniger. Das heißt, desto mehr Leute unser Magazin unterstützen, umso mehr Möglichkeit haben wir auch, das Projekt fortzuführen. Und deshalb würden wir uns natürlich sehr freuen über möglichst viel Unterstützung von unseren pflegerischen Kollegen.
Vielen Dank, Tim. Wir haben jetzt schon mal einen guten Eindruck erhalten. Und vielleicht bieten sich hier und da ja immer mal ein paar Gelegenheiten, wo wir auch gemeinsam irgendwelche Projekte machen können.
Wir würden uns freuen.
Zum Abschluss nochmal der Hinweis von uns. Schickt uns Fragen über die Homepage oder über die Social Media. Wenn genug Fragen zusammenkommen, dann planen wir eine Sonderfolge.
In der wir dann euch die Fragen beantworten
natürlich
werden. Sofern wir die Antworten finden. Aber das ist eine andere Geschichte.
Nochmal, wir finden Antworten.
Wir finden Antworten. Nochmal kurz unsere Homepage www.fasttrack-notfall.com oder halt Twitter, Instagram und Facebook. LinkedIn geht auch. Ich glaube, das war's.
Das war's. Und der Abschluss von der heutigen Folge macht jetzt noch Cedric.
In der Pflege fehlen 36.000 Stellen. Die Regierung verspricht 8.000. Mit anderen Worten, es fehlen 36.000 Pfleger und ein Mathematiker.